Ja, auf der Herfahrt ist mir eingefallen, ich habe noch gar keine Einleitung. Ich probiere es mal mit Sportnachrichten. Ich verfolge mit einem Auge seit ein paar Jahren die NBA in den USA. Und da ist vor ein paar Jahr, seit ein paar Jahren gibt es da ein Team, die sind sehr dominant. Und dann war es irgendwie eher langweilig. Dachte, die gewinnen ja sowieso und so war es dann auch oft. Und dann vor 2 Jahren ist dann auch noch der beste Spieler von einem Team, das denen noch so gerade so Paroli bieten konnte, ausgerechnet der ist auch noch zu denen gegangen und hat die ganze Sportwelt hat gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist ja lächerlich und unsportlich. Und naja, dann haben sie auch natürlich dann auch gleich die nächsten 2 Jahre gewonnen. Dieses Jahr waren sie auch wieder im Finale, die Golden State Warriors. Und diesmal war zum allerersten Mal waren die Toronto Raptors aus Kanada auch im Finale. Und siehe da, Toronto hat gewonnen. Hat mich sehr gefreut, war wirklich eine große Überraschung. Es lag auch daran, dass genau dieser Spieler genau in dieser Finalserie verletzt war. Naja, gut, dann kommen wir jetzt zur Predigt. Gestern Morgen habe ich meinen Kindern erzählt, dass ich predigen werde heute. Eine der ersten Fragen war, kommen wir darin vor? Ich sagte, nein, nein. Und der Titel der Predigt lautet, die Weite und die Enge Jesu. Meine Tochter hat den Titel gehört und gesagt, das klingt ja toll. Also, ja. Na gut, aber das ist der Titel, die Weite und die Enge Jesu. Und wir lesen im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Das ist kurz nachdem die ersten Menschen gesündigt haben. Adam und Eva waren die ersten Menschen und haben leider gesündigt. Kurz danach spricht Gott mit ihnen und auch mit dem Teufel. Und da sprach er in Vers 15, sagt er zum Satan, der dort in der Form der Schlange aufgetreten ist, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nun, das ist eine Prophezeiung auf Jesus, dass Jesus hat Satan endgültig besiegt. So, das Erstaunliche ist, die allererste Sünde ist geschehen und Gott hat bereits einen Plan von Anfang an, wie er dieses Problem der Sünde, was dort erstmal angefangen hat mit der ersten Sünde, und diese Sünde würde über Jahrtausende auf der ganzen Welt von Milliarden Menschen in aller möglichen Ausprägungen ausgelebt werden. Und Gott hat schon da den Plan und er weiß ganz genau, was wird er machen. Er wird Jesus senden und er wird den Satan besiegen. Gott hat einen Plan von Anfang an, der funktionieren wird. Nicht wie wir Menschen. Wir laufen in ein Problem. Und was machen wir jetzt? Was machen Menschen oft? Try and Error. Ja, probieren wir mal das. Schief gegangen. Ja, probieren wir mal so. Funktioniert auch nicht. Probieren wir noch 10 andere Sachen. Oh, da hat eins funktioniert. Zum Glück ist Gott nicht so. Sein Plan funktioniert von Anfang an. Und hier schon erstaunlich, was für ein Herz Gottes. Er lässt sich freiwillig, ich meine, er hat die Menschen geschaffen mit dem Wissen, dass sie sündigen werden, mit dem Wissen, dass sein Sohn auf der Erde eines Tages grausam sterben wird. Und trotzdem schafft er sie und trotzdem hat er Geduld über Jahrtausende. Und das macht er alles freiwillig. Nun, also hat Gott da schon im Herzen gehabt, wie er die Lösung, wie er die Menschen retten kann. So, dann gehen wir ein bisschen weiter in 1. Mose, Kapitel 22, Vers 17. Hier spricht Gott zu Abraham. Das war, nachdem Abraham seinen Sohn opfern sollte und es nicht gemacht hat, wollte, aber Gott das dann verhindert hat. Und dann sagt er zu ihm, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Nun, der Plan von Gott ist ziemlich komplex. Hier sind wir jetzt schon mehr als eine Stufe weiter. Und er sagt zu Abraham, noch lange bevor überhaupt das Volk Israel existiert, bevor der alte Bund mit Mose überhaupt begonnen hat, sagt Gott zu Abraham, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und das ist auch eine Prophezeiung auf Jesus. Gott hat einen Plan für diese Welt. Wir denken oft, wenn wir die Welt anschauen, oh weh, was wird nur aus dieser Welt werden? Sie steuert mal wieder auf den Abgrund zu. Gott schaut auf die Erde und weiß, alles wird gut. Mein Plan geht in Erfüllung. Psalm 22, Vers 28. Ein Psalm von David. Und da heißt es, daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Nun, hier ist der Plan Gottes schon wieder einen Schritt weiter. Er hat angefangen durch den alten Bund, durch das Volk der Juden, seinen Plan zu beginnen. Aber auch hier, also da galten die Segnungen, galten vor allem halt den Juden, aber auch hier schon im alten Bund sagt Gott, alle Geschlechter der Heiden werden anbeten. Das heißt, auch hier hat Gott schon längst prophezeit er und hatte schon längst auf dem Herzen, ja, ich will allen Menschen und allen Geschlechtern und allen Völkern helfen auf der Erde. Für die Juden waren die Heiden, die hatten nicht viel übrig quasi für die Heiden, denn die Juden waren das auserwählte Volk und die Heiden haben für sie keine große Rolle gespielt. Es gibt nicht viele Prophezeiungen über die Heiden. Aber dass überhaupt ein Jude diese Prophezeiung gibt, zeigt ganz klar, hier hat Gott gesprochen. Wir müssen das ein bisschen verstehen, also um das vielleicht ein bisschen zu verstehen, wie das für die Juden sich angefühlt hat. Stell dir vor, Gott würde sich heute, jetzt und hier uns offenbaren. Er würde sagen, schließt die Türen, schließt die Fenster, ihr durch euch und nur durch euch will ich meine Herrlichkeit der Welt offenbaren. Ihr, die ihr hier heute seid. Nehmen wir mal an, Berlin wäre die ganze Welt. Euch, durch euch will ich meine Herrlichkeit dem Rest der Welt zeigen. Wie würde sich das anfühlen in unseren Herzen? Wir denken, wow, durch uns, durch mich will Gott seine Herrlichkeit der Welt offenbar, wenn du rausgehst auf die Straße, wie würdest du dich fühlen? Hey, schau mal, hey, du. Schau mal hier, Gott zeigt seine Herrlichkeit durch mich. Siehst du es? Problem ist, wenn du das ohne Demut annimmst, wenn du das auf dich bezogen, dann wird es ganz übel. Weil dann kannst du Gott nicht sehen und so wird der Plan auch nicht funktionieren. Denn Gott hat auch ganz klar gesagt zu den Juden, hey, ich habe euch ausgewählt, weil ihr das kleinste Volk seid, nicht weil ihr so ein tolles Volk seid. Und wenn du ohne Demut vor Gott das annimmst, dann hast du keine Chance. Und stell dir vor, wenn du von deinen Eltern als Kind schon beigebracht bekommst, wir sind Gottes auserwähltes Volk, Gott ist mit uns und nicht mit den anderen. Das steigt dir ins Herz, in den Kopf. Und damit haben die Juden gekämpft. Aber uns würde es nicht anders gehen, wenn Gott uns das so sagen würde. Okay, jetzt gehen wir ins Neue Testament. Johannes 3, Vers 16. Hier sagt die Bibel, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier im Neuen Bund sagt es Gott ganz offen und deutlich. Gott liebt die Welt. Weil er die Welt liebt, hat er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn der Welt gegeben, hat ihn geopfert, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Hier ist es ganz offen, ganz klar, das gilt für jeden auf dieser Welt. Durch Jesus können wir gerettet werden und Gott bietet uns in Jesus die Rettung an. Er hat ihn geopfert für alle. Und noch deutlicher in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Da heißt es, welcher will, also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schreibt Paulus an Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Herz. Er wünscht allen Menschen wünscht er die Errettung und die Erkenntnis der Wahrheit. Jeden Menschen, den Gott schuf, und das waren schon viele, auch wenn du geboren wurdest von deinem Vater und deiner Mutter, Gott hat dich geschaffen. Gott hat sich dich ausgedacht. Und jeden Menschen, den er schuf, und das waren vielleicht bis heute 10 Milliarden insgesamt, hat Gott voller Liebe geschaffen, in der Hoffnung, dieser Mensch wird mich auch lieben. Und wenn nicht, gebe ich ihm durch meinen Sohn Jesus die Chance, zu mir zurückzukehren. Jeden Menschen, den er erschaffen hat, hat er in voller Liebe und in der großen Hoffnung geschaffen, dass er mit diesem Menschen die Ewigkeit verbringen wird. Das heißt, wir sehen, die Weite Gottes und Jesu Herz ist. Gottes Herz und Jesu Opfer sind groß genug und weit genug, um tatsächlich allen 10 Milliarden Menschen ihre Sünden zu vergeben. Und jedem Einzelnen würden sie gerne das ewige Leben schenken. Und es gibt genug Platz im Himmel, in der zukünftigen Welt, für jeden Einzelnen. Gott würde zu niemandem sagen, sorry, ist kein Platz mehr für dich. Nee, er würde jedem, der nur will, der es annimmt, würde er liebend gerne die Sünden vergeben und ihm das ewige Leben schenken. Selbst wenn es alle 10 Milliarden wären und wer weiß, wie viele noch leben werden. So viel zur Weite Jesu. Jetzt schauen wir uns das nächste Kapitel an, oder den nächsten Punkt quasi, die Enge Jesu. Und da lesen wir in Matthäus Kapitel 7, Matthäus 7, Kapitel, Vers 13. Nun, hier sagt Jesus, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Nun, gerade eben haben wir gesehen, Jesus bietet allen, Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Aber das ist der Weg und hier wird es jetzt eng. Die enge Pforte, ein schmaler Weg, wenige sind es, die ihn finden. Und ganz ähnlich in Lukas 13, Vers 24, ab Vers 23. Es sprach einer zu ihm, zu Jesus, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Ringt danach, durch diese enge Pforte hineinzugehen. Und dieses Wort ringen ist das griechische Wort, heißt agonizomai. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das bedeutet, um den Sieg kämpfen, mit Betonung der Schmerzen und Mühen der Auseinandersetzung. Das sagt Jesus, das bedarf es, um durch diese enge Pforte zu gehen. Und das Enge ist das Wort stenos, das heißt so viel wie auf beiden Seiten mit Hindernissen versehen. So sieht der Weg aus, der zum Leben führt. Und in Lukas 9, Vers 23, da beschreibt Jesus diesen Weg auch nochmal. Und da sagt er, er sprach zu ihnen allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Hier beschreibt Jesus auch wieder, dass der Weg eng ist, dass das schwierig ist, ihm nachzufolgen. Das heißt hier, folge mir nach. Und dieses Wort, folge mir nach, ist in diesem Präsens, in diesem Andauernden, was in dem Griechischen so eine andauernde Tätigkeit bedeutet. Das ist etwas Andauerndes, was wir von unserer Taufe bis zu unserem Tod machen sollen, wenn wir denn den Weg gehen wollen mit Jesus. Selbstverleugnung, Kreuz tragen, täglich. Es gibt, kennst du das irgendwie so ein Tag, du wachst morgens auf und denkst so, ach, heute lassen wir mal den lieben Gott sein und lassen wir einfach einen schönen Tag haben. Nicht als Jünger. Es gibt keinen Tag, an dem du dein Kreuz liegen lassen kannst oder dich nicht selbst verleugnen brauchst. Täglich. Leben verlieren, das fühlt sich nicht gut an. Nun, beschreib das dein Leben. Wenn nicht, warum glaubst du dann, durch die enge Pforte zu kommen? Was glaubst du? Was hören wir lieber? Die Weite Jesu oder von der Enge Jesu? Was hören wir lieber? Oder frag dich mal so, für welchen Teil der Botschaft ist Jesus gekreuzigt worden? Wenn er nur die Weite gepredigt hätte, er wäre nicht gekreuzigt worden. Warum auch? Er ist gekreuzigt worden, weil er die Enge gelehrt und gepredigt hat. Ohne die Enge keine Kreuzigung. Nun, ich glaube, in unserer Welt, in unserer modernen Welt und in vielen christlichen Gemeinden findet eine Überbetonung der Weite Jesu statt. Es wird überbetont, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Vergebung. Das führt bis dahin, dass es Menschen gibt, die die Allversöhnungsfantasie haben, wenn du verstehst, was ich damit meine. So die Vorstellung, komm, Gott ist so barmherzig, Gott ist so gnädig, ganz am Ende wird er schon einen Weg finden, um halt doch alle Menschen irgendwie ihre Sünden zu vergeben und in sein Reich zu bringen. Das wird er mit dieser, der hat so viel Liebe und so viel Gnade. Allversöhnungsfantasie kann nicht sein, denn die Schrift kann nicht gebrochen werden und die Bibel sagt ganz klar, wenige sind es, die den Weg finden. Selbst als ich mich noch null für Christentum interessiert habe, habe ich schon oft genug gehört und gelesen, ja, Gott liebt dich, Gott vergibt dir und so weiter und so weiter. Und die Weite ist aber ohne die Enge nichts wert. Wenn du die Weite jemandem erklärst oder lehrst, aber ohne ihm die Enge zu erklären, dann bringt es für ihn gar nichts. Nun, wessen Plan ist es, die Weite zu überbetonen? Es ist Satans Plan. Satan will, dass die Weite überbetont wird, weil wenn keiner auf dem schmalen Weg geht, dann kommt auch keiner an. Lesen wir mal in Johannes Kapitel 6, in Vers 54. So, hier, das war kurz nach der Speisung der 5000 und viele sind ihm zu dem Zeitpunkt nachgefolgt. Und Jesus hält dann eine Rede, die Rede kennt man, es ist die, wo er, ja, wir lesen einfach Vers 54, da sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Das heißt so viel wie, Vers 57 noch, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Und auch dieses sein Fleisch essen, sein Blut trinken, ist auch in dieser andauernden Handlung. Das ist nichts anderes als eine andere Beschreibung der Jüngerschaft. Jesus ist dein Leben. Der wird leben um meinetwillen. Nicht dein Job, nicht deine Familie, nicht dein Hobby, auch nicht die Gemeinde und schon gar nicht du selbst. Jesus ist dein Leben. Jeden Tag. Jesus ist die Nahrung deines Lebens. So, er macht den Weg, er beschreibt den Jüngern, die ihm nachfolgen, er sagt, hier, das ist eng, wenn ihr mir nachfolgt. Dann lesen wir weiter von Vers 60, die Konsequenz davon. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Dabei Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Nun, Jesus, die Jünger sagen, oh, das ist aber hart, Jesus, was du uns da erzählst. Und rudert Jesus zurück? Nimmt er irgendwas zurück von dem, was er gelehrt hat, dass es eng wird? Kein bisschen. Im Gegenteil. Er macht es noch deutlicher. Und es gehen viele weg. Jesus läuft ihnen nicht hinterher. Jesus versucht sie nicht zu überreden. Er lässt sie gehen. In Vers 66, da spricht er dann sogar zu den 12. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr nicht auch weggehen? Hier ist der ultimative Beweis. Jesus nimmt von der Enge niemals irgendwas zurück. Kennst du das aus der Schule? Wir haben ja ein paar Lehrer unter uns. Das liest man manchmal in den Medien oder neulich war es da mit dem Mathe-Abitur. Da haben die Schüler gesagt, oh, das Mathe-Abitur war viel zu schwer. Die Noten müssen der Maßstab muss abgesenkt werden, damit wir bessere Noten kriegen und so. Sowas gibt es in der Schule, habe ich als Schüler auch erlebt. Irgendwie der Lehrer hat sich vertan, er meinte, oh Mann, das war doch ein bisschen zu heftig. Dann wird einfach der Notenspiegel, der Maßstab etwas abgesenkt und die Noten werden besser. Jesus wird sowas niemals machen. Das wird niemals passieren. Und selbst wenn auf dieser heutigen Welt kein einziger Mensch ihm nachfolgen würde, würde Jesus den Maßstab nicht herabsenken. Er sagt selbst zu den 12, wenn ihr weggehen wollt, dann müsst ihr das tun. Aber an seinem Maßstab hätte er nichts geändert. Er hält niemanden auf, er bettelt niemanden an, er versucht niemanden zu überreden. Nun, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Lügen Satans ein. Wie gesagt, er ist nämlich derjenige, der versucht, den Weg breiter zu machen. Und weißt du was? Wir sind empfänglich dafür, habe ich gemerkt. Ich habe erkannt, bei mir selbst, einen Platz im Himmel, ohne Selbstverleugnung, ohne Kreuz tragen, ohne mein Leben zu verlieren, ohne Verfolgung. Ich würde lügen, wenn ich das nicht verlockend fände. Wenn ich das nicht gerne annehmen würde, wenn es das dann gäbe. Mein Fleisch sagt, ja, bitte. Und der Satan füttert das auch gerne. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Stelle. In Markus 8, Kapitel 8, Vers 31. Da spricht, nachdem Jesus, hier kündigt er zum ersten Mal seine Kreuzigung an. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete dieses Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Was meinst du, wie hat Petrus sich wohl nach dem Gespräch gefühlt? Der war bedient für ein paar Tage, mit Sicherheit. Was meinst du, wenn unsere Gemeinde anwesend gewesen wäre bei diesem Gespräch? Ich glaube, 10 Geschwister wären danach auf Jesus zugegangen und hätten gesagt, hättest du das nicht empathischer oder liebevoller sagen können? Schau doch, wie Petrus es geht, der liegt da wie ein Häufchen Elend. Ich glaube, es gibt in unserer Gemeinde ein inoffizielles, aber hohes Gebot. Das lautet, du sollst die Gefühle deines nächsten Gemeindemitglieds nicht verletzen. Wenn Jesus bei uns gelernt hätte, wie man so ein Gespräch führt, hätte es vielleicht so geklungen. Also Petrus ermahnt ihn und fing ihm an zu wehren. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, ich bin so bewegt, ich fühle mich so geliebt von dir, du möchtest nicht, dass ich leide. Aber weißt du, mein Vater, unser Gott, möchte, dass ich am Kreuz sterbe. Satan will das nicht. Der will mich von meinem Weg abbringen. In gewisser Weise benutzt Satan dich gerade. Aber ich bin so stolz auf dich, wie du die letzten Monate gewachsen bist. So hätte es klingen können. Aber so hat Jesus nicht geredet. Und ich glaube, Petrus hätte auch nicht viel verstanden, wenn man so mit ihm geredet hätte. Petrus hätte wegen verletzter Gefühle weggehen können. Hätte er machen können. So redet, so will doch nicht, dass Gott mit mir, dass mit mir geredet wird. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. So würde mich Gott doch nicht behandeln. Ich gehe. Petrus hätte wegen verletzter Gefühle gehen können. Und ich glaube, unsere Gemeinde haben auch schon viele wegen verletzter Gefühle verlassen. Verletzte Gefühle durch Gott oder durch die Gemeinde. Meinst du, Jesus und Petrus haben jemals nochmal über dieses Gespräch gesprochen? Es ist nicht berichtet. Aber eins ist ganz sicher. Jesus hat sich nicht bei Petrus entschuldigt. Das ist ganz sicher. Jesus hat sich für dieses Gespräch bei Petrus nicht entschuldigt. Da ist ein großer Unterschied zwischen uns und Gott und Jesus. Im Gegensatz zu uns muss sich Gott oder Jesus nie bei irgendjemandem entschuldigen. Nie. Er kennt das nicht. Er wird sich nie bei irgendeinem Menschen entschuldigen. Weder was er als Gott der Vater im Himmel in dem Leben von jemand gemacht hat, noch was Jesus zu einem gesagt hat, oder wenn Gott auch durch andere Menschen arbeitet. Dafür wird sich Gott nie bei jemandem entschuldigen. Und wir denken aber oft, wenn ich mich verletzt fühle, wurde an mir gesündigt. Das stimmt nicht unbedingt. Das ist auch eine Lüge. Wenn deine Gefühle leicht verletzt sind, oh, Bruder so und so hat das gesagt, die Schwester hat das und das gemacht, hat mich da und dort nicht beachtet, hat mich so und so behandelt, dann ist das vor allem ein Zeichen für eine schwache Beziehung mit Gott. Wenn du dich leicht verletzt fühlst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du eine schwache Beziehung mit Gott hast. Wenn Jesus so sensibel gewesen wäre wie wir, der wäre nicht mal aus Kapernaum rausgekommen. Der wäre nicht weit gekommen, wenn er leicht verletzt gewesen wäre. Letztendlich hat er alle Verletzungen am Kreuz getragen. Du hast nie das Recht zu sagen, ich bin so verletzt worden, das geht gar nicht. Nicht möglich als Jünger. Ein Beispiel, das ich erlebt habe, als ich ein relativ junger Christ war, da war noch Dean Farmer hier, Gemeindeleiter. Ich war ein relativ junger Christ und es gab so irgendwie ein Gespräch mit ihm oder er hat was in einer Predigt gesagt, dann hat noch ein anderer Bruder was in einer Predigt gesagt, ich glaube es war Mark Shaw. Und ich hab dann gesagt, ja, also ich fand das nicht so gut, ich fand das, wie er das gesagt hat, was er da gesagt hat. Und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist falsch oder das ist Sünde oder falsche Lehre oder so. Ich habe nur gesagt, also irgendwie bla bla und so. Und da waren so ein paar Situationen und da habe ich mit ihm geredet und da hat er mir ins Gesicht geguckt und hat mir gesagt, you love to blame other people. Du liebst es, anderen Leuten die Schuld zu geben. Und das hat in dem Moment, glaub mir, das hat sich nicht gut angefühlt. Und auch noch ein paar Tage danach hat sich das nicht gut angefühlt. Und wir waren den Rest des Abends noch zusammen. Der Abend war für mich eher ein bisschen bescheiden. Aber Das war dann sogar noch so, der andere, der Bruder, ich glaube der Mark Shaw, kam dann später noch dazu und habe ich noch gesehen, wie er ihn gefragt hat, hast du mit ihm geredet? Und er so, ja, ja, ich habe es klar gemacht. Und ich so, ja, das stimmt. Naja, aber ich sage dir ehrlich, das hat mir enorm geholfen, dass mir jemand die Wahrheit gesagt hat. Denn ich habe gesehen, meine Güte, wie selbstverliebt ich bin, wie wichtig ich meine Gefühle und meine Sicht der Dinge nehme. Das hat mir noch nie vorher jemand gesagt. Ich bin froh und dankbar war ich letztendlich und bin dadurch gewachsen, dadurch, dass er mir das gesagt hat. Jetzt nehmen wir noch Beispiele, noch drei Lügen Satans, die ich selber alle schon geglaubt habe und bei denen ich vielleicht, sagen wir mal, gerade erst beginne, die Wahrheit oder die Lüge dahinter zu erkennen. Und du musst eins verstehen, der Satan, wir sind manchmal ein bisschen naiv. Wir denken, der Satan, der ist nur so, der will nur immer nur, sagt immer nur so, iss mehr, trink mehr Alkohol, probier doch mal Drogen, schau dir doch mal den schmutzigen Film an. So plump, so doof ist er leider nicht. Er hat Jahrtausende Erfahrung darin, Gläubige vom Weg abzubringen, ganze Gemeinden vom Weg abzubringen. Jede Lüge Satans hat das Potenzial, dich vom Weg endgültig abzubringen, wenn du sie glaubst. Er benutzt oft Halbwahrheiten, er benutzt sogar die Schrift, hat er doch gegenüber Jesus auch getan. Und du musst eins aber, darfst du nicht vergessen, der Satan, der kriegt seine Strafe fürs Lügen, steht in der Bibel. Der kriegt seine Strafe fürs Verführen, fürs Lügen, fürs Betrügen, er wird bestraft werden. Aber du trägst die Verantwortung dafür, dass du seine Lügen geglaubt hast. Dafür bist allein du verantwortlich. Und denk dran, Petrus meinte es doch so gut mit Jesus. Es gut zu meinen, rechtfertigt gar nichts. Okay, erstes Beispiel einer Lüge. Und zwar neulich hatte ich, oder ist schon noch eine Weile her, ein Gespräch mit einer Schwester, da ging es so im Entferntesten um die Jüngerschaft und die Anforderungen, die hohen Erwartungen von Gott und dass das Potenzial von Jüngerschaft groß ist. Und da meinte die Schwester zu mir sowas wie, naja, einer von den 3000. Und ich wusste genau, was sie meinte, oder ich glaube es zu wissen. Und ich hab diese Lüge in ähnlicher Form geglaubt. Ich habe so an die Korinther gedacht. Irgendwann mal habe ich eine Predigt über die Korinther gehört. Meine Güte, was war denn bei denen los, bei den Korinthern? Also, da sind wir ja Heilige dagegen. Ja, und die sind gerettet? Dann bin ich's ja erst recht. Dann sind's wir ja auch. Nun, was das Problem ist daran? Einer der 3000, da kannst du alles Mögliche hineininterpretieren. Oder ein Korinther, wird Satan dir beibringen, ja, da gab es bestimmt einen, der hat so ähnliche Schwächen gehabt wie du, der hat so mit ähnlichen Sünden gekämpft wie du. Was die Folge davon sein kann, ist, dass du irgendwann nicht mehr Jesus nachfolgst, sondern dass du denkst, ja, mein Gott, aber es gibt ja, es waren so viele andere gerettet, die noch viel, und das reicht ja auch. Und wenn du diesen Gedanken oft genug folgst, dann wirst du irgendwann nicht mehr Jesus nachfolgen und denken, ach, das reicht doch. Ja, schau mal die Korinther. Ja, schau mal, irgendeiner von den 3000, da wird schon einer so gewesen sein, der war so ähnlich wie ich vielleicht. Und das wird doch reichen. Nee, wir folgen Jesus nach. Und keinem aus Korinth und auch keinem von den ersten 3000. Wir wissen nicht, was aus deren Leben geworden ist. Wir kennen die nicht, aber wir kennen Jesus. Jesus wird uns sehr deutlich in der Bibel gezeigt. Wir folgen Jesus nach und sonst keinem Maßstab, der irgendwo darunter ist. Oder die Aussage, hey, schau mal, am jüngsten Tag, da hast du doch immer noch Sünde in dir. Selbst am jüngsten Tag, selbst wenn du jetzt noch 30, 40, 50 Jahre lebst, am jüngsten Tag hast du immer noch Sünde in dir. Und du denkst dir vielleicht, was will er jetzt? Glaubt er, er wäre sündlos am jüngsten Tag oder was? Theoretisch ist es möglich, denn Jesus hat alle Sünde überwunden und ist für alle Sünde gestorben. Aber trotzdem, bleiben wir mal bei dem Gedanken. Erstmal die Frage ist, meinst du, das ist ein Gedanke von Gott? Glaube ich nicht. Gott wird dich nicht darauf hinweisen. Weißt du was? Selbst wenn du nachfolgst und dich verleugnest und alles Mögliche, am jüngsten Tag wirst du immer noch Sünde in dir haben. Das wird Gott zu dir nicht sagen. Das sagt der Satan. Und die Lüge darin, du denkst vielleicht, ja, aber natürlich, Samir, natürlich werden wir auch am jüngsten Tag, wird noch Sünde in uns sein. Mag sein. Aber die Lüge daran ist der Fokus darauf. Der Fokus darauf, wenn dieser Gedanke dir präsent ist, wie wirst du dann gegen Sünde kämpfen? Dann zeigt Gott, zeigt dir Charaktersünde in deinem Leben. Weißt du was, mein Sohn, meine Tochter, ich will mit dir an dieser Charaktersünde arbeiten. Und du denkst, oh, die ist aber heftig. Das ist bestimmt die Sünde, die ich nie loswerde. Tja, Satan hat dich vom Weg abgebracht. Du wirst gegen diese Sünde, wenn überhaupt, halbherzig, wirst du vielleicht noch den Rest deines Lebens bekennen. Du wirst sie immer und immer wieder bekennen. Oh ja, und ich bin schon wieder hier und schon wieder da. Aber du kämpfst nicht dagegen, weil du denkst, ja, das ist bestimmt diese Charaktersünde, die ich nicht loswerde. Die Bibel sagt, Jesus hat alle Sünde überwunden. Und wir sind in Jesus geboren und wir können alle Sünde überwinden. Und die Gnade ist mächtiger als die Sünde. Die Lüge ist der Fokus darauf, diesen Gedanken zu haben. Der will dich abhalten. Satan will dich versuchen, mit solchen Lügen abzuhalten. Oder du denkst, Gott hat mir schon mal fest versprochen und offenbart, ich bin auf jeden Fall schon endgültig gerettet. Ich kann gar nicht mehr verloren gehen. Nun, wenn das stimmen würde, für wen ist dann der schmale Weg? Wer soll dann ringen und auf dem schmalen Weg gehen, wenn dir Gott schon versprochen hat, ja, also du bist auf jeden Fall dabei. Für wen redet dann Jesus? Ist eine Lüge. Das ist eine Denkweise, die oft von religiösen Menschen, hört man das öfter. Es gibt so eine Wahrnehmung, so als ob deine Jüngerschaft oder als ob dein Christentum so ähnlich ist, wie in einen Zug einzusteigen. Jesus ist der Zugführer, du steigst ein und damit ist die Sache für dich gegessen. Der Zug fährt in den Himmel. Du brauchst nur sitzen bleiben, Jesus führt den Zug. Hey, ich bin richtig gestartet, ich bin eingestiegen, ich komme auf jeden Fall an. Kann nicht sein. Für wen? Wem sagt Jesus, ringt darum und der Weg ist schmal, wenn ich nur im Zug sitzen muss und warten muss, bis wir angekommen sind? Oh, sind wir schon da? Das ist eine sehr bequeme Lüge, die dich aber vom Weg abbringt. Du wirst nicht kämpfen und dann wirst du das Ziel auch nicht erreichen. Wir denken oft, je sicherer wir uns unserer Errettung sind, desto dankbarer sind wir, desto mehr tun wir für Gott. Ich glaube, das ist menschliches Denken. Es wird eher wiederum das passieren. Gott zeigt dir Sünde, will, dass du dagegen kämpfst, sie überwindest und du fragst dich dann aber, naja, jetzt, heute Morgen Agonizomai, heute Morgen mein Kreuz tragen, selbst verleugnen, ich bin doch eh schon gerettet. Dieser Gedanke wird in deinem Herzen, wird dich daran hindern, zu kämpfen. Nun, die Weite und die Enge, es geht nur beides zusammen. Eine Gemeinde, die Weite überbetont, die hilft letztendlich niemandem. Denn wie eng es ist, daran wird sich nichts ändern, egal was dir manch ein Prediger oder Christ oder sonst was erzählt, du musst schon Jesu Worte glauben. Bete, dass dir Gott zeigt, welche Lügen Satans du glaubst. Bete, er soll dir den schmalen Weg in deinem Leben zeigen. Die Bibel lesen, um Satans Lügen zu erkennen. Was meinst du, wie voll wir von menschlichem Denken sind? Wir haben jahrzehntelang menschliches Denken gelernt. Und dann werden wir Christ, das ist nicht von heute auf morgen weg. Und jedes menschliche Denken kann dich vom Weg abbringen. Du musst die Bibel intensiv lesen, um die Lügen Satans zu erkennen, um menschliches Denken zu entlarven. Und mit Gottes Hilfe wirst du die Lügen entlarven und wirst den schmalen Weg erkennen und wirst ihn gehen können. Sei nicht naiv, der wahre Feind ist niemals dein Bruder oder deine Schwester, der gerade deine Gefühle verletzt hat. Es ist immer der Satan. Lass uns gemeinsam mit Gottes Hilfe seine Lügen entlarven und den schmalen Weg gehen. Jetzt lesen wir noch zwei Bibelstellen zum Schluss in Römer Kapitel 16. Und zwar in Vers 20. Da heißt es: Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch. Der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Ich weiß nicht genau, ob Paulus oder ob er das jetzt auf ein ganz konkretes Ereignis oder was er nun damit gemeint hat, aber ganz klar, Gott kann den Satan unter unserer Gemeinde zermalmen, wenn wir ihn drum bitten, wenn wir ihn suchen, wenn wir bereit sind, den schmalen Weg zu gehen und sagen, nein, ich will nicht die Lügen Satans glauben. Gott kann ihn zermalmen und er wird uns befreien von irgendwelchen Halbwahrheiten und Lügen, die wir tief in unserem Herzen glauben, die uns vom wahren Weg abbringen. Und in Offenbarung Kapitel 3, Vers 21, Offenbarung 3, Vers 21, da sagt Jesus: Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Stell dir vor, wenn wir den schmalen Weg gehen und dort ankommen, dann werden wir mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Wenn wir überwinden, dann werden wir alles erben und werden Anteil haben an seiner ewigen Welt und an seiner ewigen Herrschaft. Amen.